warst unschuldig. 2022. Was soll das alles?
Sie hörten Heikos Haiku. Rechtzeitig zur Folge 123. Herzlich willkommen zurück beim Gadgetfunk. Wir nehmen wieder ein bisschen außer der Reihe auf, aber eigentlich gibt's ja bei uns eh keine Reihe. Wir haben Mittwoch, den 16. März abends, nur zur zeitlichen Einordnung, weil ich fürchte, wir werden themenaktuelle Themen. Themenaktuelle Themen ist auch schön. Wir sprechen heute, und bevor ich mich hier weiter be- und verspreche, sage ich erstmal ein freundliches Hallo an einen alten Bekannten, und da ist er wieder im Gadgetfunkstudio, der Belkan. Hallo, grüß dich und wie geht's?
Seid gegrüßt. Ich bin heute dabei bei unserem hervorragenden Qualitätspodcast und begrüße alle. Ja, mir geht es außer dem täglichen Stress, den man so hat im Alltag.
So ernst war das nicht gemeint, Belkan. Schön, okay, dass du da bist. Ja.
Dankeschön, mir geht's fantastisch.
How are you? Wenn du wirklich wissen willst, wie es mir geht, dann nein, schon feini. Heiko, wird dir auch alles klar?
US-amerikanisiert gefühlt.
Ja, moin, ja, natürlich ist alles klar wie Klößchenbrühe. Und ich musste gerade gut zuhören, weil ich dachte schon, Belkan fängt jetzt schon mit Russisch an und bei dabei kommt dabei raus. Dabei. Nein, alles schick, ja, eine Freude, euch hier wieder beim Discord zu sehen. Vor allem den Belkan mal wieder. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Natürlich auch schön, dich zu sehen, Carsten.
Der Belkan und dieses Real Life, gell? Als ob es nicht schon schwierig genug wäre.
Ich nicke befürwortend.
Ja, du hast es auch nicht einfach, Bub. I don't envy you. Und wenn ich dir jetzt sage, dass Heiko und ich da schon waren, wo du jetzt gerade bist, dann bringt dir das auch nichts.
Das ist schwacher Trost, ja.
Ja, es ist tatsächlich ein schwacher Trost. Die Aussicht darauf, dass jemand auch so schlecht gelebt hat, ist tatsächlich kein Trost jetzt gerade. Aber na gut.
Doch ist.
Aber Belkan, eins ist mal Fakt, ja. Für die nächste Woche musst du dich auf jeden Fall nicht um chinesischen Export oder Import kümmern, ja. Denn ich habe gehört, die haben da schon wieder alles runtergefahren in Shenzhen.
Ja, ist das so? Worauf willst du hinaus, lieber Heiko?
Ach, keine Ahnung. Ich wollte nur mal anmerken, dass es immer noch irgendwie so Covid und Pandemie gibt in gewissen Erdteilen. Hier scheinbar ja nicht mehr. Aber in China haben sie einfach mal Shenzhen dicht gemacht für eine Woche jetzt. Der Zoll in Hongkong steht still, nichts geht raus, nichts geht rein. Ja,
die haben harte Auflagen, harte Quarantäne auch. Die Leute sind wieder in dem Ausnahmenotzustand. Die sind da. Die werden knallhart registriert. Jeder, der rausgeht, muss wirklich dann an so einem Checkpoint sich abmelden und. Also das ist schon krass.
Die brauchen einfach ein paar Pfeifen und Blechtrommeln mehr, mit der sie durch Shenzhens Straßen ziehen und nach Freiheit schreien. Und Freiheit und gegen Diktatur und so. Na okay, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich bin schon ruhig.
Ja, morgen
ist wieder Donnerstag und ich höre die Trommeln und Pfeifen jetzt schon hier in der Weltstadt Eichstätt.
Echt, haben die nicht aufgehört zu laufen?
Jeden Donnerstag. Ich vergesse es immer ein Stück weit, deshalb nicht podcaste mit euch. Und dann ist es Donnerstag meistens 6:30 und dann geht's schon wieder los. Nüt, bum, bum, bum. Und dann die Sprechchöre und dann schaust du runter und siehst die, wie sie da Kinder und durch die Gegend schieben und vorne und hinten jeweils eine Polizeistreife, wo ich mir denke, so, das ist echt, kann man nicht, aber das muss unsere Demokratie aushalten.
Ja, die Frage ist nur, was machen die denn ab nächste Woche, also quasi morgen, eine Woche, da müssten sie ja eigentlich Ruhe haben, weil dann haben sie ja eigentlich nur noch wenig, gegen das sie sich aufreden können. Oder meinst du, sie finden was Neues?
Dann, keine Ahnung, dann werden sie sagen, Freiheit für Putin und
Oh Gott.
Mit den Ukraine-Nazis oder irgendwie sowas.
Ich fürchte, Carsten hat recht, da gibt's
mehr Sonnenblumenöl.
Ja, genau, ihr...
Weil ihr es gerade sagt, ein Gedanke, der mir gekommen ist, ist ein leicht beängstigender Gedanke, andersrum formuliert. Haltet ihr es wahrscheinlich, dass sich das Maskenthema drehen könnte? Das langt nicht zur Erklärung. Eigentlich war es ja immer so, dass die Leute diskriminiert wurden, die keine Masken tragen. So, wenn jetzt die Maskenpflicht tatsächlich fällt und man auf die Idee kommt, trotzdem eine Maske tragen zu wollen, weil man sich selbst schützen will, haltet ihr es für möglich, dass dann solche Leute angefeindet werden könnten?
Also von mir gewiss. Ich werde so definitiv Leute anfeinden, die ohne Maske mir gegenüberstehen und werde denen einfach...
Andersrum. Du bist der mit Maske, es ist keine Maskenpflicht mehr und dann kommt jemand und feindet dich an, so im Sinne von, nimm den Maulkorb ab.
Was? Das soll sich mal jemand wagen, ey, wirklich. Also, da warte ich ja,
wirklich nur auf. Die Flucht nach vorne ja, auf, also, ja. Muss der sein, der zuerst beschimpft, dass der andere keine Maske aufhat.
Nein, aber jetzt mal, der Reaktion abgesehen, haltet ihr das für möglich?
Ja, natürlich. Das ist das wird genauso vorkommen wie die Mini-Battle zwischen Raucher und Nichtraucher, wie Veganer, Nicht-Veganer. Das wird zum Reibungspunkt werden, aber ich glaube, das ist der kleinste Schmerz, den man momentan haben kann. Und das ist eine Diskussion, die ich da noch gar
nicht höre. Bin mir jetzt nicht sicher, ob dieses Thema jetzt es schafft, bei der Bild-Zeitung irgendwo aufzutauchen, aber so passieren, dass die ersten dann schon, aber ich weiß nicht, ob das jetzt, die allermeisten Leute, die ich hier im Umfeld habe, die befürworten ja eine Maske und ich frage ja hier auch rum und wie immer wieder ist ja das große C ist ja hier immer ein Thema und die Leute sagen von sich aus, ja, also eine ganze Zeit lang werde ich die auf jeden Fall trotzdem noch tragen, weil ich habe da keinen Bock drauf, irgendwie Corona zu bekommen. Ja. Und auch wenn jetzt irgendein Gesetz sagt, ab jetzt ist Stichtag, jetzt brauchen wir das nicht mehr, das interessiert am Ende so ein Virus null, wenn du es bekommst.
Ja, es ist halt ein bisschen anders, weil eine Maske aufzusetzen ist ja dann in dem Fall freiwillig und nicht mehr verordnet, also von daher kannst du ja eigentlich machen, was du willst, aber der Gedanke kam mir irgendwie die letzten Tage mal und ich war schockiert ob meines Zynismuses. Drum wollte ich den Gedanken mit euch teilen.
Fair enough. Der Punkt geht an dich. Ja, da wird's.
Obwohl das doch jetzt
wird's am Sicherheit
mittlerweile doch für die Leute kein ungewohnter Anblick mehr ist, oder? Also, oder?
Naja, wenn du Hardcore dagegen bist, dann stört dich das kleinste Ding. Ja? Heiko hat eben die Raucher angeführt. Wenn du ein militanter Nichtraucher bist, dann regt dich der Typ, der 20 Meter weiter an der Bushaltestelle eine raucht, auf.
Leute, was ist aus dem guten alten Live and Let Live geworden? Jetzt mal ehrlich.
Das gibt's schon länger nicht mehr.
Das gibt's seit 2 Jahren schon nicht
mehr. Ja, aber es war davor auch schon am Aussterben.
Ja, aber es hat einen ganz anderen Twist bekommen in dieser Pandemie-Geschichte. Und ich würde mich ja freuen, wenn die Aufregerthemen da einfach mal weniger werden und es weniger Gründe gibt, dass die Leute sich donnerstags da von der Straße her stören und mit Lärm belästigen. Denn das ist ja alles nicht wert. Ja. Und auf der einen Seite zusammenstehen und eine Gemeinschaft bilden in den heutigen Zeiten geht halt nicht gut einher mit Ich-Mentalität und ein Streit über, du hast eine Maske auf, du hast keine Maske auf. In beide Richtungen gerade. Wobei natürlich das, was du angesprochen hast, Carsten, das eigentlich abstrusere ist, aber mit Sicherheit das, was schneller real wird und Einzug halten wird.
Abstruse Gedanken
Diskussion. Kann
ich
von daher.
Ich sage, es ist nicht immer einfach, Carsten zu sein, das sage ich euch.
Weißt du aber, was einfach ist, Carsten?
Ja, hinlegen, schlafen.
Genau. Nein, wir hatten ja letzte Woche, kommen wir mal ein bisschen jetzt zu den Themen der Stunde. Wir haben letzte Woche ja während der Apple Keynote aufgenommen, beziehungsweise kurz vor der Aufnahme geendet und hatten das Thema ja schon mal so ein bisschen angeschnitten. Jetzt mit einer Woche Review und Recherchezeit hat sich dann doch ganz klar gezeigt, dass der neue Mac Studio, den Apple da rausgehauen hat, eigentlich das Gerät ist, was du haben möchtest. Also was man haben möchte. Hatten wir letzte Woche schon die Erkenntnis.
Irgendwie gehabt. Schon, ne?
Ja, was aber beim genaueren Hinschauen, was man direkt sieht, ist der Einstiegspreispunkt für, lass mich rügen, 2.399 Euro für die Basisausstattung.
Aber Heiko, vielleicht hat ja auch nicht jeder die letzte Folge gehört, fasst doch nochmal kurz zusammen. Was ist denn das, so ein Mac Studio?
Ach so, ein Mac Studio ist der Wiedereinstieg von Apple in die Desktop-Rechner-Schiene. Nämlich mit einem sogenannten Mac Studio, ist ein viereckiger Rechner, knapp 10 cm hoch, 20 auf 20 cm Grundfläche, also quasi so zwei Mac Minis aufeinandergestellt am Ende vom Tag von der
vom Boden her.
Mit richtig aus einem Alu-Block, genau, so wie man das will, mit ausreichend Anschlüssen dran, also ein echt schickes Teil, was man, was auch prima Platz findet unter dem neuen Apple Studio Display, was auch vorgestellt wurde. Man könnte meinen, die werden aufeinander abgestimmt, auch ein sehr, sehr schönes Display.
Das war 1,8 preislich, ne?
Ja, bist du 2000 mit dem.
Ach ja, mit dem Füßchen.
Mount-Vorrichtung, ja. Ja, genau. Aber eigentlich willst du ja den Weser-Halterung haben. Aber sei es drum, du kannst natürlich auch das teure Füßi nehmen. Das kostet dann, glaube ich, mal 460 Euro im Aufpreis.
Das schockt mich jetzt. Das schockt mich jetzt gar nicht. Ich habe schon mal Rollen für 800 Euro gesehen. Also
ja, du kriegst vielleicht auch noch zum Display noch einen 25 Euro Putzrahmen dazu geschenkt dann.
Schön.
Aber okay, zurück zum Mac Studio. Also Apple hat es in der Vergangenheit ja, in den letzten Jahren, hatten sie ja keinen wirklichen Desktop-Rechner gehabt, außer der Käsereibe, der sogenannten, oder Mac Pro. Umso schöner ist, dass jetzt den Mac Mini, Entschuldigung, aber den habe ich nie als vollwertigen Rechner gesehen. Das Ding, was sie jetzt auf den Markt gebracht haben, der Mac Studio, ist einfach die eierlegende Wollmilchsau, die du im Prosumer-Bereich eigentlich haben möchtest. Und verglichen mit dem, was du für das Geld kriegst, nämlich für die 2.299 Euro, kriegst du extrem viel Performance. Und das ist wirklich das Ding, was man haben
der
möchte. Und
M1 Max
wenn ich sehe mit einem.
Nein, der M1 Pro Chip ist drauf, ne?
Doch, nee, der Max. Der Max ist da drauf. Ja, ist der Max.
Der im.
Mit 32 GB RAM.
Genau, nur zum Vergleich, wenn man den im MacBook Pro haben will, dann legt man da 3,5 auf den Tisch. In der Ausstattung mit dem Prozessor. Da hat man halt ein Display.
Genau. Dabei.
Und eine Tastatur. Die fehlt beim.
Ah, die Tastatur.
Ich will es doch bloß für unsere Hörer einen Ort nennen. Weil es ist ja nicht jeder so tief in den Specs drin wie du und ich und Belkan, ne?
Ich distanziere mich da. Ich bin in Mac Specs nicht wirklich. Ich finde jetzt.
Schauen wir, dann haben wir auch Belkan gegenüber einen Erziehungsauftrag hier.
Ja, weil ich finde es nämlich überhaupt gar nicht schlimm, Mac Mini zu haben, beispielsweise mit.
Ich fand den auch immer nice, aber Heiko redet halt von.
Der mit M1 ist was anderes. Der davor mit Intel, den konntest du ja nur als.
Der war schon schön als kleiner Rechner. Also Mediaserver gibt's nichts Besseres.
Als Mediaserver. Als
Mediaserver.
Ja. Na, ist doch so.
Ja, aber als Arbeitsrechner wolltest du den ja nicht haben, die Turbine.
Das ist doch immer relativ.
Ja, natürlich.
Hat denn nicht jeder da diese 35.000 Zeilen Excel-Sheets zu bewältigen, wie die du sie da vorm Frühstücken immer.
Die gehen dann viel schneller auf, habe ich gehört, mit so einem Maschinen.
Also ist normal, der Mac Mini ist kein schlechter Rechner, also überhaupt nicht, aber ist halt.
Nein.
Es gibt Fiatse und es gibt Mercedese und es gibt italienische rote flache Fahrzeuge auch. Ich glaube, vielleicht, ne? Und alle tun ihren Zweck.
Die Messrate ist schon sehr, also hat sich Apple sehr, sehr hoch
gesetzt. Ja, entschuldige, aber ich unterbreche deinen Flow.
Nein, ist alles gut.
Du willst also sagen, das Ding ist für 2,3 ein Schnapper.
Schon für die Leistung, die du kriegst, ist es ein mega Schnapper. Tipp vom Profi, falls ihr euch entscheiden solltet, euch so ein Gerätchen zu gönnen. Investiert aber nochmal ein paar Euro mehr für die eins größere Festplatte, nämlich die 1 Terabyte Festplatte. Denn die hat nochmal andere Lese- und Schreibgeschwindigkeiten. Mhm. Das sieht man auf den ersten Blick.
Was macht das für einen Unterschied? Hast du Preise gerade da?
Warte.
Ich tippe mal, das schiebt von 2,3 auf 2,6 oder sowas. Oder 2,7.
Plus 230 Euro.
Das ist okay.
Das ist echt fair.
Nicht viel.
Das ist echt fair. Genau, und dann hast du einfach die schnellere Festplatte, die schöner wegschreiben kann, was dann ja bei der Maschine dann einfach Sinn macht, und ein Terabyte SSD, ja, ist nie verkehrt.
Meine Konfigurationsfrage, die das Studio-Display muss man nicht haben, oder? Man kann doch auch so einen Ultra-Wide-Monitor dran anschließen, oder ist das... Okay.
Du kannst auch deinen 5 Jahre alten Dell über HDMI anschließen oder sowas. Ja, das ist
mein 49 Zoll Ultra Widescreen mit 144 Hertz Monitor beispielsweise auch dann anschließen.
Du bist manchmal ist
das geht wunderbar. Ich glaube, du kannst 4 Stück davon anschließen und noch einen 70 Zoll Fernseher gleichzeitig laufen lassen und das Ganze überall in 5K und perfekt. Also da geht richtig
die Fluglotse Simulator spielen.
Landwirtschaftssimulator ist, glaube ich, immer noch hoch im Kurs.
Kannst du?
Das ist eins der meistgeladenen Spiele auf Steam.
Ich behaupte, da kannst du sogar Mars-Missionen mit berechnen.
Mit Sicherheit. Also geiles Ding. Richtig, richtig nice. Und da muss es gar nicht die größte Ausbaustufe sein, glaube ich. Bleibt spannend, wie was Apple dann macht, ob sie dann noch Mac Pro und Co. bringen und ob dann das nochmal ein Studio-Display Pro auch noch dazu kommt, wie man munkelt, werden wir alles sehen. Aber das, was sie da jetzt vorgestellt haben, ist schon ein richtig schöner Wurf. Das gefällt mir richtig gut.
Ja.
Gibt's denn eigentlich noch in so einer Basiskonfiguration, wo du irgendwie 32.000 Euro los wirst?
9.900, glaube ich, ist maximal konfiguriert im Moment.
Ja.
Für 10.000.
Ja.
Und dann nochmal 4 Bildschirme, dann kommt man an deine 30 so ganz langsam hin.
Aber Becker, wenn du nicht weißt, wo mit deinem Geld, ich schicke dir mal einen PayPal-Link.
So, das ist, es lebe die Kreditwürdigkeit, sage ich dazu. Nein, Quatsch.
Ach so, apropos, ganz ab vom Thema Kreditwürdigkeit und Co. Habt ihr schon mal diese Klarna-Geschichte, von der viele reden, ausprobiert? Oder
muss man das
auf der Uhr haben verstehen?
Ich hörte davon.
Das ist ja der neue Sündenpfuhl für junge Menschen, habe ich gehört, die alles über Klarna jetzt finanzieren.
Das ist, pass mal auf, das ist, und verbessere mich, das ist ein Dienstleister, der für die Bezahlung deiner Bestellung eintritt und dann von dir sich das Geld zurückholt. Oder? Also Klarna ist ja ein Kreditgeber. Also Beispiel, ich kaufe mir eine neue Kaffeemaschine über Klarna, dann begleicht das Klarna-Unternehmen die Rechnung und holt sich das Geld von mir zurück und ich kann wahrscheinlich Zahlungsmodalitäten dann vereinbaren. Rate mit Klarna oder...
In jedem Fall hast du ein Zahlungsziel. In jedem Fall hast du ein Zahlungsziel, anstatt sofort bezahlen zu müssen.
Aber es ist sofort finanziert, genau.
Genau.
Und den Rest macht dann Klarna und seine Inkasso-Unterabteilung mit dir klar.
Also im Eskalation.
Ich kannte Klarna nur als Schnittstelle, wenn du quasi also nicht mit Kreditkarte, sondern mit neuer Banküberweisung oder Sofortüberweisung. Von daher kannte ich den Namen
Klarna auch von Shops. Auch von Shops, die Rechnung, also Kauf auf Rechnung eigentlich nicht anbieten können wollen. Da ist auch Klarna dann halt für den jeweiligen Shop dann halt auch eine gute Alternative, weil die machen das ja dann. Hat dann eine treuhänderische Funktion irgendwo. Na klar, gibt's dann halt ist schon, hat schon so seine Daseinsberechtigung, wird aber unter den Zahlungsdiensten so ein bisschen als das, wie soll ich sagen, Leute, ohne
L'enfant
terrible, genau, für die Verzweifelten unter uns ist das dann halt eine schöne Alternative.
Für die Verzweifelten unter uns. Wenn du sonst keinen Kredit mehr kriegst, dann nimmst du Klarna.
Wenn du dir einen Thermomix auf 250 Raten kaufst, dann ist Klarna auf jeden Fall die Alternative für dich irgendwo.
Geht klar, ne?
Ich hab irgendwo nur am Rande mit... geht klar, na. Nur mitbekommen, dass das wohl ganz, ganz komische Auswüchse kriegt, dass Leute halt auch quasi Pfennig oder wirklich Geringstbeträge dann anfangen, mit Klarna über Bezahlungsziel und Ratenzahlung zu machen, was ja dann schon sehr abstrus ist.
Vor allem, ich habe ja jetzt im Rahmen meiner Hausfinanzierung im Vorfeld so ein bisschen Recherche betrieben, was sowas angeht. Da ist natürlich super cool, wenn du irgendwann vorhast, ein Haus zu kaufen und dann irgendwie Klarna drin steht und dein Ranking versaut, weil du irgendwie einen Tag zu spät bezahlt hast und Klarna das dann schön reportet an Schufa.
Ah ja, stimmt, ja.
Also das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, aber gut, dass du. Aha. Ja, klar, das siehst du nicht auf den ersten Blick. Das sind die Prozesse im Hintergrund und dann wachst du irgendwann auf.
Genau.
Auch so schmunzeln musste, dass halt manche so von diesen Finanzierungsknöpfen Vorgaben bzw. Möglichkeiten. Bei Otto ist mir das aufgefallen, da kannst du ja jedes 10-Euro-Produkt finanzieren oder Ratenkauf machen.
Gibt's dann auch eine schöne nicht. Versicherung dazu?
Bestimmt gibt's noch eine Produktversicherung für deinen 3-Euro-Radiergummi.
Oh mein Gott, ja, aber so funktioniert ja, unser Wirtschaftssystem, Leute. Man hat auch das Recht auf Unglück, wenn man so möchte.
Ja, okay, das nur am Rande mit dieser Klarna-Geschichte. Ja, bleiben wir noch ein bisschen bei der Apple-Thematik. Kaum ist ein Stück Hardware da, kommen die Rumors für das nächste iPhone, ne?
So sagt man, ja, genau. Keiner weiß, wie man es zahlen soll. Dabei ist ja jetzt gerade ein neues 13 herausgefallen in einer wunderbaren, was war das, Bernsteingrün oder so. Fand ich auch unbedingt nennenswert, dass es da eine neue Farbe gibt. Ja, aber das bringt uns wieder zu einem Lieblingsthema. Lieferengpässe, Chip-Shortage und so weiter und so fort. Man vermutet, das iPhone 14 macht mit dem alten Prozessor weiter. Oh mein Gott.
Mit dem alten?
Dem alten, der schon im 12er oder im 13er drin ist. Ich und Tech-Specs.
Nee, im 13er, das müsste da 15 genau, sein. Genau,
man hat jetzt wohl fürs iPhone 14 mit dem A16 gerechnet und aufgrund von Lieferengpässen und Chipmangel kann es sein, dass das iPhone 14 den gleichen Prozessor hat wie das 13er. Und das bringt Apple natürlich in so einen krassen Diversifizierungsdruck. Warum, wie will man das iPhone 14 dann wirklich noch zahlen? Nicht zahlen, ja, das auch. Warum sollte man sich das 14er holen? Wie kann sich das vom 13er abgrenzen? Da gehen die Rumors, die Gerüchteküche, davon aus, dass es ein neues Kamerasystem mit noch mehr Linsen gibt. Klar hat Apple dann das alte Problem zu sagen, warum 14 und nochmal so viel Geld ausgeben, wo doch, ne, zumindest vom Funk der Leistung her, der Prozessor nicht mehr kann als im Vorgängermodell. Es ist echt first world wobei problems.
Prozessorleistung bei iPhones, glaube ich, noch nie ein Thema war, großartig.
Ja, aber ein Kauf.
Aber wir müssen natürlich auch fairerweise.
Denk an die Zukunftssicherheit, ja. Heiko.
Ja, natürlich.
Mein Gott,
natürlich,
vielleicht kommt ja morgen irgendeine neue Bilder-App raus, die den A16 unbedingt braucht und, ne?
Ja, aber da hat doch Apple einen Workaround für. Wenn die Rumors so kommen, dann musst du einfach das 14 Pro oder Pro Max kaufen. Dann hast du wahrscheinlich auch den neuen Prozessor.
Also wenn du ein anständiger Berufstiktoker bleiben möchtest, dann kaufst du dir gefälligst so einen Teil.
Deine Credibility geht ja sofort in den Keller, wenn die dich da mit dem alten Phone sehen.
Hast du recht, absolut zu Recht, geht dir in den Keller.
Ich muss leider deabonnieren. Du arme Sau hast nur ein iPhone 13. Geht ja gar nicht.
Du Geringverdiener. Über Klarna finanziert.
Über Klarna ruiniert, finanziert.
Es bleibt spannend. Es bleibt spannend, was dabei bei den iPhones dann letztendlich im September vorgestellt wird, beziehungsweise was drinsteckt in den neuen Dingern.
Muss ja im Endeffekt selber wissen, ob er jetzt wirklich immer diese Updates-Hierarchie da mitmacht. Ich habe nämlich noch ein ganz altes iPhone. Also so ein altes iPhone, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt. Das XS Max.
Ich habe hier noch ein 30-Pin-Connector-Kabel gefunden kürzlich. Soll ich dir das mal schicken?
Für dein was? Genau.
Für dein altes iPhone.
iPod? Klassik, oder?
Oh Mann. Ja. Schauen wir mal. Aber Carsten, wir wären dann auch in der Runderneuerungsphase, oder? Mit unserem 12er. Könnten wir dann auch mal über ein Update machen.
Aber ja? Nicht mit dem lausigen Chip, Heiko.
Nein, mit so einer.
Da käme ich mir echt schlecht vor.
Ja. Ich glaube nicht, mit wem die es hier zu tun haben.
Wir können ja nicht alles machen hier mit uns, oder? Ja, na, es ist schwierig. Ja. Und ist mir gerade so wurscht, ich glaube das gar nicht.
Das ist eher, geht mir aber irgendwie bei allen Tech-Nachrichten und Gadget-Geschichten so, beziehungsweise.
Ja, ich finde jetzt so eine,
irgendwie gar keine Wahrnehmung für.
Naja, aber Themen Belkan gerade. Hat.
Ich muss mich manchmal zwingen, die
nicht zu Belkan hat im Vorgespräch ja schon angesprochen, weil er auch meinte so, Leute, wann ist euch das letzte coole Gadget in die Finger gekommen? Wir beide auch so. Ja, du, nö, schon ein bisschen, also Gadget eigentlich, ne? Das, und für mich ist ein neues iPhone kein Gadget mehr.
Auch nicht, wenn es grün ist?
Nein. Nicht mal in grün. Oh. Weil das Problem ist, dann brauche ich ja die rote Hülle, weil wenn es mir in den Rasen fällt, dann sehe ich es ja nicht mehr, mein iPhone.
Das ist jetzt grün, ein Szenario, grün, weiß ich nicht. Grün. Also da ist, ob das so.
Okay. Okay, wo du dich überall rumtreibst mit Rasen und so.
Ach, du meinst hier, was nicht sauber zubetoniert und versiegelt ist, gilt nicht. Okay, ich geh weg mit diesem Waldscheiß da. Am Ende noch Bienen züchten oder sowas. Ja, naja, früh.
Natur muss im Keim erstickt werden, Leute, sonst verlieren wir die Kontrolle.
Aber Carsten, aufgrund der schlechten Gadget-Neuigkeiten-Lage, ja, hast du dich ja wohl gezwungen gefühlt, trotzdem neues Spielzeug zuzulegen.
Ich wollte eigentlich nicht im Podcast drüber reden, Heiko. Ich bin doch sonst eigentlich eher immer der ich habe eine neue Kaffeemaschine.
Du bist der Einzige von uns, der ein neues Gadget hat, ein neues Spielzeug hat. Erzähl davon.
Ich habe eine neue Kaffeemaschine und es ist immer wieder schön, wie man sich Dinge schönreden kann. Also eins der ausschlaggebenden Argumente für mich war natürlich, dass ich steuerabsetzbare Dinge brauche. Weil, ne? Und da fiel mir nichts Besseres ein. Also ich bin ein bisschen angefixt worden von der dritte von Third Party und hab dann so ein bisschen Kaffeemaschinen mitgetestet und da gibt's echt geile Dinge. Ja, und jetzt steht hier eine Jura. Und ich muss sagen, bei der gleichen Bohne, es schmeckt schon anders. Wir sprachen ja auch in der letzten Folge über Barista. Barista mit Beilen an der Stelle zwar, aber egal. Also als wir Connoisseure, die Crema, Heiko, also Belkan auch.
Ja.
Allein die Crema ist schon ein großer Unterschied.
Hat die denn so eine Substanz, die auch auf dem Bart ein bisschen kleben bleibt? Ist das so eine Art von Crema oder ist das eine Crema, die einfach irgendwie nach dem Rühren sich einfach in Luft auflöst?
Also ich schaue mich an. Ich bin ja so ein bisschen bartlos an der Stelle. Drum bleibt da auch nichts kleben. Aber die hält schon echt lange. Und eine Nachbarin hat dann auch gleich den Crema-Test bei einem Espresso gemacht. Ich durfte die Tasse dann nicht abspülen, weil das war anscheinend Teil des Crema-Tests. Und dann hat sie sich den 2 Stunden später nochmal angeguckt, die Tasse. Und die Crema war anscheinend immer noch in einer Konsistenz, die also atemberaubend gut war. Als Qualitätszeichen. Da schaust her.
Alright.
Ich kannte den Test nicht, aber ich fand ihn sehr eindrucksvoll. Also lass einfach die Crema in deiner Espresso-Tasse festtrocknen.
Das ist aber auch wirklich eine Art von ein autistischer Fetisch. Move, wirklich. Denn kann man nicht einfach Kaffee trinken, muss man dann irgendwie erstmal mit so einer Schieblehre die Dichte von der Crema irgendwie, dann die Hypotenuse davon. Findet ihr das nicht?
Und wehe, du hast keine 18 Bar auf dem Rohr gehabt, ja?
Ja.
Alles nichts mit
Thema. Ja, Carsten, hat die 18 Bar auf dem Rohr, deine Jura?
Ich und Tech-Specs, ich war froh, dass ich vorhin den Chip in der richtigen Generation rausgebracht habe. Ich glaube, die hat nur. Ich sag gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wie viel Bar die hat.
Aber ist das denn so eine Jura mit App? Ist die schlau? Ist das eine schlaue Kaffeemaschine?
Die ist total schlau. Die erkennt sogar automatisch die Konsistenz der Bohne und passt das Mahlwerk darauf an.
Oh, okay, das ist echt Next Level Shit.
What? Ja, das ist Next. Und sie hat auch eine App. Ja, natürlich hat sie eine App. Meine Kaffeemaschine ist mit meinem Wi-Fi verbunden.
Hammermäßig.
Aber für was? Warum? Was macht man damit?
Erklär's mir. Es ist tatsächlich manchmal ein bisschen sinnvoll, weil du die Rahmenparameter einstellen kannst, ohne an der Maschine rumdrücken zu müssen. Das geht in der App. Das geht in der App nicer. Und du kannst die einzelnen Getränke konfigurieren bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Also angefangen mit dem Mahlgrad, mit der Wassermenge, mit der Temperatur. Du kannst irgendwelche Voreinstellungen nehmen. Und das geht in der App einfach geschmeidiger, als direkt an der Maschine da rumzutappern. Weil so geil das Ding ist, das ist auch ein Touch-Display, aber das hat natürlich keine Smartphone-Qualität. Also da ist die App da ganz nett. Und dann kannst du halt dann dum-dum-dum-dum. Und kannst das Ding rauslassen. Ist nice. Ja.
Cool. Ja, meine Senseo hat sowas.
Mit. Du hast eine Senseo? Du bist doch ein Nostalgiker.
Ja, ich trinke 3 Tassen Kaffee die Woche maximal zu Hause. Von daher ist das echt überschaubar.
Ich trinke zu viel Kaffee. Definitiv zu viel.
Ja, hier im Büro mit einer guten Maschine trinke ich auch ein bisschen
aber,
mehr.
Aber merkst du was? Merkst du was du gesagt hast? Ne? Also es macht schon echt einen Unterschied.
Ja, ich würde das.
Und ich fand meinen Geschmack immer gut. Ich hatte vorher an der Stelle genau, wenn jemand eine günstige Siemens, was ist das, EQ6, glaube ich, übernehmen möchte, Direktmessage an mich, ich habe hier was abzugeben. Die fand ich immer super.
Ja, ich habe eine EQ7, die ist auch super.
Dein Kaffee hat mir immer
geschmeckt. Da hat sich nie was gefehlt, aber dann machst du halt den Fehler und steigst in das andere Auto ein, denkst du auf einmal so, oh.
Ja. Wenn du dir einmal einen HD-Fernseher angeguckt hast, du kannst nicht mehr zurück auf Standard Definition, das geht nicht. Und bei einem 4K-Fernseher möchtest du auch nie wieder zurück nach HD. Und wenn du eine Jura hast, dann hast du natürlich auch die
bist du versaut. Ja, wahrscheinlich werde ich dann irgendwann echte Barista in Cafés anhauen, was das Gesöff hier soll. Oder genau. Bei mir daheim gibt's was Besseres.
Genau. Carsten mutiert zum Kaffeearschloch. Der kleine Connoisseur.
Aber ich kann das schon gut verstehen, dass so ein echter, guter Kaffee kann hier den Tag retten.
Ja, oder erstmal richtig starten lassen. Oder.
Ja.
Oder ausklingen lassen. Oder
ja, ausklingen.
Ja, eigentlich nie.
Aber so eine Tanne aus Milch kann das Ding Kaffee, nicht oder? Aufmachen, ne, die Jura? So wie so ein
Wasser. Es gibt die Einstellung Milchkännchen, glaube ich. Oder Milchkanne kannst du machen und du kannst auch ein Kännchen Schaum oder so ähnlich.
Nee, ich meine, dass er dir so eine Art, so ein Herzchen aus Milch macht oder so eine Tanne oder.
Da musst du ja wahrscheinlich drehen. Also ich glaube, das ist dann deine eigene Geschicklichkeit.
Dann deine Barista.
Ja, zuerst kommt da der Milchschaum.
Mit der Maschine gleich einen dreiwöchigen Barista-Kurs.
Und dann kommt da der Espresso oben auf den Schaum. Und dann musst du, glaube ich, entsprechend deine Tasse drehen, dass du die Muster kriegst. Und dann noch mit Gabel nachbearbeiten oder so. Habe ich in meinem Barista-Kurs gelernt letzten Sommer.
Du hast Barista-Kurs gemacht?
Nein, natürlich nicht. Ich dachte ja bis vor kurzem, meine Siemens ist die weltbeste Kaffeemaschine. Ja.
Tja.
Genau, und morgen lässt Carsten sich
mal. Was ist denn das eigentlich für ein Modell? Vielleicht will ich mir auch so eine kaufen, weil du jetzt schwärmst dafür, oder kriegst du da Provision?
Gibt's
dafür so einen Gutschein?
Ich krieg da gar nichts. Das ist die Z10.
Oh mein Gott.
Das ist ja ein halber Mac Studio, Mann.
Carsten, dafür hättest du früher ein Auto gekriegt. Jetzt kriegst du natürlich auch kein Auto mehr dafür, weil die sind teuer.
Wenn du überhaupt
eins kriegst, ne? Genau. Oder ja, komm, umgerechnet sind das nur 1000 Liter Sprit. Ist nicht so schlimm.
Ja, das geht alles. Und die hast du ja auch ewig.
Die sind sofort weg.
Vor 2 Wochen waren es noch 1500 Liter.
Ja, so schnell kann ja das gehen. Problem geht ja weiter, nicht? Weil irgendwann, wenn du dann in den entsprechenden Foren rumtreibst, dann wird dir ja auch immer klarer, dass du das Zeug, was die dir da im Supermarkt andrehen wollen, unmöglich eigentlich nutzen kannst.
Ich kenne das aus der Whisky-Perspektive ziemlich gut. Tell me something
weil
new.
Dieses to the rabbit hole. Geschmacksnivellierte Jakobs- und Lavazza-Zeugs, das ist ja, ne? Eigentlich geht das ja gar nicht.
Lavazza finde ich auch kein Fan.
Bei Kaffee muss ich mich da
was, erst was ist denn das? Ich benutze Melitta-Bohne.
Ja, ist das Gleiche.
Kannst nichts falsch machen, ist in der Mitte. Du nimmst natürlich diese mittlere Stärke, also diese mittlere Intensität. Und dann
ja, 3 von 5 Bohnen, ne? Oder
so. 3 von 5, genau.
Das ist 3 von 5 Bohnen.
Stärkegrad. Achso,
vom Malgrad
her. Ja, ja, Stärkegrad. Okay. Und dann machst du nicht viel falsch. Es sei denn, du bist jetzt so ein
Es sei denn, du nimmst Kaffee trinken wirklich ernst oder bist in den richtigen Foren, dann wird dir gleich klar, warum das mit dem Milliliter ein netter Versuch ist, aber eigentlich nicht funktionieren kann.
Die Barista-Akademie abgeschlossen hast.
YouTube-Barista-Akademie, genau. Also,
aber das hast du in allen Themen, wenn du so eine Kamera aussuchst und eine Spiegelreflexkamera irgendwie kaufen willst und dann in Foren rumsuchst, dann ist die Kamera, die du ausgesucht hast, No-Go. Ja, du solltest dir die 15.000 Euro teurere kaufen.
Ja, das ist das eine, aber selbst wenn die Kamera gut ist, dann, ich war ja in dem Rabbit Hole auch schon drin, dann kommen auf einmal so Begriffe wie Festbrennweite. Und dir wird klar, dass dein Leben ohne eine feste Brennweite auf dem Objektiv eigentlich total hinfällig und
komplett vertan ist. Dein Leben. Komplett vertan. Mhm.
Und dann musst du dir
Wart mal kurz, ich guck mal in meine Schublade. Oh, da liegt ja ganz viel Altglas drin. Was ich seit den neuesten Smartphone-Generationen einfach nicht mehr brauche oder nicht mehr angefasst habe. Es ist echt
was ich
tragisch,
da an Gewicht in die Kinderwägen geschmissen habe damals, nur weil ich weil ich nicht ohne 3 Objektive aus dem Haus gehen wollte. Weil vielleicht braucht man die ja. Ja, sicher. Als,
ja, gut, wenn du auch wie 3.000 Euro für die Objektive ausgegeben hast, dann möchtest du die auch irgendwann gebrauchen müssen.
Ja, du musst den Zweck ja rechtfertigen, stimmt schon. Also Leute, das ist also ne, und Kaffeemaschinen kann man den gleichen Blödsinn machen.
Ja, weil die Kaffeemaschine ist ein Gebrauchsgegenstand, du benutzt immer, einfach jeden Tag.
Ja.
Und da sollte man nicht dran sparen, finde ich. Es ist so, als ob man eine billige Brille kauft. Wer ist denn, da verliert man. Entweder man kauft sich eine vernünftige Brille und sieht viel. Okay, jetzt ist natürlich sowas Essentielles wie Sehen und Kaffee trinken. Ihr merkt schon, welche Rolle Kaffee in meinem Leben spielt. Aber
solange ich vom Geruch her noch an die Kaffeemaschine komme, brauche ich keine Brille.
Genau. Ja, genau.
Immer der Nase nach. Ja. Ja, ja genau.
Jawohl, aber ich kenne jemanden, der momentan, glaube ich, nicht so einen guten Kaffee jeden Tag kriegt.
Ich kenne ganz viele. Neben
mich. Der gute Herr Markus Braun. Wisst ihr noch, wer das war?
Sicher. Das ist ein Brauner, ist quasi ein verlängerter Kaffee, oder?
Ein Brauner, ja, irgendwie schon. Nennt man das so in Wien? Das ist der ehemalige CEO, Vorstandsvorsitzender, Wirecard-Chef, formerly known as Markus Braun, der, ich glaube, in ganz
formerly known heißt er nicht mehr so?
Ja.
Bekannt geworden. Ihr kennt ihn aus Film, Funk und Fernsehen unter dem Namen Markus Braun, CEO von Wirecard. Ich weiß nicht, wo der hockt, Stadelheim, Landsberg. Landsberg sind die da ganz gerne, glaube ich mal, ja.
Ich glaube Landsberg.
Hoeneß war da auch und Hoeneß hat auch Steuerbetrug begangen. Also vielleicht ist da so die Finanzdependance in Landsberg.
Also es geht um den Wirecard-Skandal. Genau. Der vermeintlich größte oder ist der größte Wirtschaftsskandal, den Deutschland in der Kriegsgeschichte erlebt hat. Milliarden an Anlegergelder einfach verschwunden, verbrannt, nicht mehr auffindbar. Und der gute Herr Braun hat angeblich von den Machenschaften seiner rechten Hand Herr Masarek nichts gewusst. Und somit konnten dann die 1,9 Milliarden, waren es glaube ich, ne? 1,9 Milliarden Rügen, einfach so verschwinden.
Und das hatte nichts mit Masken zu tun, das muss man an der Stelle nochmal betonen.
Naja, das war kein Maskendeal dahinter, nein. Die haben das auch so ganz alleine geschafft. Aber es kommt zur Anklage. Die Staatsanwaltschaft München I erhebt Anklage gegen Markus Braun in einer ganzen Latte von Punkten. Ich glaube, Steuerhinterziehung war nicht dabei, aber sonst alles andere, erwerbsmäßiger Betrug in Bandenkonstellation und. Also alles, was das Bescheißerherz begehrt, kommt da mit auf die Anklageliste. Und es schaut wohl so aus, als ob die Staatsanwaltschaft einiges in der Hand hat, um nachzuweisen, dass Herr Braun dann doch der Kopf der ganzen Geschichte war und der Herr Masarek das nicht alleine
Ich, alles gemacht sorry hat. Heiko, ich lese gerade den Link, den wir in den Shownotes verlinkt haben, durch und bin jetzt ganz am Anfang über einen Satz gestolpert, der ist einfach zu gut. Ich lese mal kurz vor. Braun hatte kurz zuvor bei der hauseigenen Wirecard-Bank einen Kredit über 35 Millionen Euro aufgenommen, um Privatschulden bei der Deutschen Bank zu vergleichen. Und vergessen, seinen Aufsichtsrat um Erlaubnis zu bitten.
Oh ja, gut.
Der forderte nun die Rückzieher. Ja, passiert mir permanent, dass Millionen kriegen.
Ja, weil fünf, die Peanuts kamen.
Und vergessen, die Frau um Erlaubnis zu fragen, weil, Schatz, so unser Gemeinschaftskonto.
So ein Typ wie Markus Braun, woher soll der wissen, dass Betrug, Untreue, Bilanzfälschung kriminell sind?
Der kommt aus Österreich, der denkt, das macht man so.
Er hat ja auch einen guten Ausweg gefunden. Er hat einen guten Ausweg gefunden, wie er die 35 Millionen zurückzahlen konnte. Denn sein Kumpel Masalek hat nämlich bei ihm noch ein paar 30 Millionen Schulden gehabt und da hat er einfach den angehauen, dass er mal mit der Kohle rüberkommen soll. Und der Masalek hat sich gedacht, oh prima, dafür schickst du mir die Freigabe, dass ich einer gefakten Drittfirma 100 Millionen schieben kann, dann kann ich mir das auszahlen lassen, du kriegst deine 35 Millionen, kannst einen Aufsichtsrat zufriedenstellen und schon war das Ding gelaufen.
Kein Problem,
ich finde den Artikel so wunderschön geschrieben, sorry, ich muss schon wieder zitieren. Ist gut, Braun hätte einen Teil seiner Wirecard-Aktien verkauft können, um das Darlehen zu tilgen. Misslich nur, dass seit ein paar Monaten Spürnasen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KPMG im Haus waren. Misslich. Wunderschön. Ich stehe auf sowas.
Ja, es ist wirklich gut geschrieben. Wir verlinken den Artikel, ist allerdings hinter der Paywall. Der Spiegelprüfartikel. Ja, so viel zu, es geht weiter.
Die Ermittlungsakten füllen mehr als 700 Bände, 42 Terabyte Daten wurden gespeichert auf 474 Seiten Anklageschrift und so weiter. Hui, das dauert eine Zeit lang, bis die da durch sind.
Also, so ein paar Facts dazu. Sie haben 340 Firmen, 450 Personen über 1100 Bankverbindungen im Zuge der Ermittlungen überprüft und 450 Vernehmungen durchgeführt. Also da war richtig was los. Ob es den Anleger ihr Geld zurückbringt, steht natürlich wieder auf einem ganz anderen Blatt. Aber wichtig ist, dass einfach dem Gesetz da auch Genüge getan wird und sowas nicht unter too big to fail oder einfach durchgewunken wird als
neuer Kamera. Was ich auch immer noch so geil finde, Heiko, der hat 500 Meter neben uns gearbeitet.
Ich weiß. Ich habe mich mal gefragt, was in diesem
Wirecard-Ding passiert. Ja, ich bin immer vorbeigefahren. Oder auch nicht. Hast du irgendwo gelesen, aber was machen die? Keine Ahnung, irgendwas mit Text.
Das ist mir so klar, ne, dass ihr im Auge der Kriminalität arbeitet, ohne irgendwas zu ahnen, was
im, ein paar Monate im Schatten der Ingra Micro und von Wirecard.
Im schönen Aschheim
in München. Aschheim Dornach in München. Da geht's ab, Leute. Das kann ich. Okay. Steht hier irgendwo was von potenziellen Sanktionen, Strafen? Nein. Ich scrolle. Der Artikel ist jetzt auch wirklich nicht übersichtlich. Vorwurf 3 Untreue. Nach dem 100 Millionen reichte das Startup einen Businessplan für den Aufbau des Geschäftes ein. Okay. Ja, und was halt auch, also gleiches Thema, anderer Blickwinkel.
War auch schön die Formulierung, wo wir bei den Formulierungen zitieren sind, Entschuldigung, Carsten. Doch Braums unstillbare Lust auf steigende Kurse hatte womöglich strafrechtliche Konsequenzen. Die Staatsanwaltschaft klagt ihn wegen Marktmanipulation in 27 Fällen.
Also schön subtil, zynisch geschrieben, gell? Wunderbar.
Ja,
sehr schön. Wie willst du denn auch über so einen Typen schreiben? Der ist einfach nur böse, der Typ.
Der war einfach ein bisschen gierig. Ja. Sei nicht so hart.
Irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass der einem Schauspieler ähnlich sieht, der in Filmen mit Bösewicht spielt.
Ja, in einem Brille. James Bond hätte er eine schwarze Katze auf dem Schoß und eine weiße
Katze, oder? Waren es nicht mehr weiße Katzen? Profelden, wie die hießen?
Egal. Dann drohen Braun bis zu 15 Jahre Haft. Also das finde ich jetzt ein bisschen enttäuschend.
Ja.
Der hat sich so viel Mühe gegeben. Ja, ich meine, wir haben die Eckdaten vorgelesen. Dann nur 15 Jahre dafür, finde ich nicht viel.
Weil, Wobei die Staatsanwaltschaft München ja in dem Artikel auch nicht wirklich gut wegkommt. Ne? Da kriegen sie auch nochmal schön in die Nase gerieben, dass sie ja im Vorfeld eher damit beschäftigt waren, die Leute zu behindern, die schon früher den Wirecard-Skandal hätten aufdecken können, nämlich die Shortseller, die damals so in Verruf geraten sind. Und ja, es ist verrückt im Nachgang, wenn du siehst, was da für Mächte mobilisiert wurden, um das deutsche Vorzeigeunternehmen im Finanz, das deutsche Apple-Äquivalent.
Der möchte gern Steve Jobs stehen
zu lassen und zu ja, genau.
Der möchte gern Steve Jobs aus Aschheim mit dem schwarzen Rollkragenpullover. Ah, schön, schön. Ja, und das andere, was ich vorhin noch kurz anreißen wollte, ist, Masalek ist seit 2 Jahren vom Erdboden verschwunden. Keiner weiß, wo er ist.
Die Spur verirrt sich wohl in Russland.
Ach, da schon wieder.
Aber auch da ist er wohl länger nicht gesichtet worden.
Aha, okay.
Ja, wer weiß, ob der überhaupt noch existiert oder auch nicht. Keine Ahnung.
Nein, das ist möglich.
Aber er ist komplett von der Bildfläche verschwunden.
Es ist doch jetzt auch, da fehlen mir jetzt natürlich die Eckdaten. Habt ihr das mitbekommen? So ein Fintech OneCoin, was auch als sich im Endeffekt als Schneeballsystem rausgestellt hat, war auch eine deutsch-bulgarische Firmengründerin, hat den OneCoin gegründet als Alternative zum Bitcoin, hat das Ding hochgejatzt ohne Ende, hat Umsätze gemacht, versprochen und ist dann vor 3 oder 4 Jahren tatsächlich verschwunden. Ist dann aufgefallen, weil es zu irgendeiner Vorstandsvorsitzung nicht erschienen ist. Und die letzte Spur war wohl irgendwo in, ja, wahrscheinlich wieder Dubai. Und seitdem ist sie seit 4 Jahren nicht mehr gesehen worden. Und dann ist ja die Blase geplatzt, habt ihr nicht mitbekommen.
Mm-mm. Nee, gut, gar nicht. Bei dem ganzen Coin-Scam, der da unterwegs ist, ist mir die Story
leider durchgerutscht. OneCoin?
Eines von vielen, hier nennen die Crypto Queen. Crypto Queen.
Genau.
Crypto Queen.
Die hat
doch,
wohl
das habe ich mal irgendwo
einen
gelesen.
Einen Rapper damit beauftragt, einen eigenen OneCoin-Song zu fabrizieren. Die war eine Ruja Ignatova. Genau. Wohl auch deutschstämmig, hat dann aber in London den Durchbruch geschafft. Also auch eine total verrückte Geschichte.
Ja. Die hat ihre
crazy, wenn es um Geld geht.
Genau. Am Ende hat die ihre Intelligenz benutzt, um die Leute reinzulegen, weil das ist nämlich Frau Dr. Ruja Ignatova, die hat Rechtswissenschaften an der Universität in Oxford studiert und abgeschlossen.
Aber ist auch deutschstämmig, oder habe ich mich da jetzt vertan? Guck mal, wo sie geboren ist. Wir freuen uns, dass du geboren bist. Was ist das? Wo ist Dr. Ruja Ignatova? Des Landgerichts Münster.
Ne, wo ist das?
Während er nach den Fakten.
Wo ist Dr. Mal. Ignatova? Von den Machern von Tinder Swindler.
Und Inventing Anna, Teil 3.
Die ja auch deutschstämmig ist, ne?
Ja, ne, die bösen Deutschen, die Gierigen. Ja, drei waren da.
Dicken Deutschen, die nach Indonesien abhauen.
Genau, aber das ist halt echt verrückt. Sorry, weil wir hier gerade von Anna reden, die Parallelen. Anna in Russland geboren, in Deutschland groß geworden und dann über London und New York ihren Ballon steigen lassen. Hier Ruja Ignatova, geboren 1980 in Bulgarien, ist eine deutsch-bulgarisch verurteilte Betrügerin. Die ist wohl
Den Doktortitel hat sie auch geklaut.
Diplombetrügerin.
Sie ließ sich in Schramberg im Schwarzwald nieder. Genau. Studienstipendium Konrad Adenauer Stiftung, studierte in Konstanz. Nicht Koblenz, Konstanz.
Das ist alles ziemlich süddeutschlandlastig, falls ihr da irgendwie einen Zusammenhang seht.
Ja, da wo vermeintlich die Welt in Ordnung ist, ne? Ja.
Ja, okay, kleiner ungeplanter Exkurs von Wirecard zu OneCoin. Bis hin.
Verlassen wir die Wannabe Apple und Machen Silicon Valley Area Aschheim, sondern
von Aschheim nach Magdeburg. Dahin,
wo jetzt wirklich der Bär steppt. Ja, genau.
Das
Magdeburg. Magdeburg wird hot.
Das muss man richtig betonen, habe ich gelernt. Man sagt nicht ich glaube, man zieht das A, aber jetzt kriegen wir wahrscheinlich wieder 1000 Höreranschriften, die sich beschweren. Ich glaube, es heißt Magdeburg. Oder Magdeburg, aber nicht Magdeburg. Auf jeden Fall wird's da werden ein paar Felder weniger stehen in naher Zukunft.
Ja, und ich hoffe, ihr habt alle schon ein paar alte Altbauwohnungen in Magdeburg noch günstig gesichert, denn die Preise werden definitiv steigen, ja?
Ja.
Für Wohnraum rund um Magdeburg. Denn was ist los? Intel kommt nach Deutschland, also so richtig, ne? So mit einer großen
Fabrik. So EU-weit.
Richtig viel Investment. So EU-weit, so ein richtig, richtig Hightech
nach
Magdeburg. Das ist grandios.
Also unser Lieblingsthema, auch von Anfang der Folge, weil die nämlich festgestellt haben, dass sich auf Asien zu verlassen, was Chip-Herstellung anbelangt, in die Hose gehen kann.
Also Hotsplits.
Wollen sie sich ein zweites Standbein, aber halt so zur Produktionsabsicherung, ne? Und haben sich umgeguckt,
ja.
Wo ist denn hier ein lauschiges Plätzchen, dass wir so eine Halbleiterfabrik oder zwei oder drei hochziehen können. Und dann sind sie...
Beim Hochziehen hört sich gut an. Geplante Bauzeit 5 bis 6 Jahre. Ne?
Ja, und das Nächste ist ja, wenn so ein Halbleiter... schade, dass Marian gerade im Urlaub ist, der könnte uns das genau sagen. Aber die brauchen dann doch nochmal 1 bis 2 Jahre, bis die wirklich halbwegs in Normalproduktionen übergehen können, gell? Weil die Justierungsprozesse so irre komplex sind. Also selbst wenn die Firma steht, heißt das nicht, dass die anfangen können, sondern die müssen dann noch... 10.000. Nein,
die Prozesse müssen halt auf Ultra reinraumen. Ja,
und das dauert nochmal ein Jahr, selbst wenn die Bude steht oder so. Liebe Hörer, schreibt gerne in die Kommentare, wenn ich hier Blödsinn erzähle, aber bis dahin behaupte ich das einfach mal. Aber
ich glaube,
da kann was dran sein.
Was dran.
Und dann geht das Ganze nach Magdeburg. Ist ja echt heftig. Und dann werden dann wahrscheinlich in Magdeburg ziemlich viele schlaue Leute hinkommen.
Das wird mit Sicherheit einen sehr positiven Sogeffekt auf die Region haben, was ja echt
gut ist. Also das fängt ja jetzt schon an, weil der FC Magdeburg steht kurz vorm Aufstieg in die zweite Bundesliga.
Das weiß man einfach so.
Das hat mir meine Kicker-App verraten.
Ach, die Kicker-App.
Okay. Okay, FC Magdeburg, muss man auf der Uhr haben. Lass mich raten, der nächste große Sponsor nach dem Aufstieg wird Intel
sein. Ja, dauert vielleicht noch ein bisschen, aber auf kurz oder lang. Ja,
ich denke nicht, dass es AMD wird.
Ja, also die sitzen noch in Dresden, oder?
AMD dürfte Dresden...
Ich meine, als IBM in Mainz zugemacht hat vor, keine Ahnung, 20 Jahren, haben die ja die ganze Reinraum und die Wayfair-Technik nach Dresden geschafft, weil AMD da einen Teil
übernommen hat. Also kurze Zwischeninfo. Nach 30 Spielen liegt Magdeburg 9 Punkte vor dem FC Kaiserslautern mit genau so vielen Spielen. Also es schaut ziemlich gut aus für einen Aufstieg in die zweite Liga. So viel dazu.
Cool.
Sorry, Boys.
Haut in der dritten Liga, hört sich auch mal hart an. Alles gut. Alles gut.
Die waren letztes Jahr noch fast abgestiegen, haben mit Lizenzentzug gedroht und jetzt sind sie Zweiter. Also schon total verrückt da, diese Fußball, ne? Also wie sich's drehen kann, ne? Eben noch. Ja. Und selbst 60 ist da noch auf Schlagweite. Ja. Hör mir auf.
Carsten, du sollst nicht mehr sein,
diesen Trick. Ja, ich habe vorhin Erstligageschichten geguckt, die haben mir noch weniger gefallen. Also mach weiter.
Ja.
Na dann. Bleiben wir beim Sport.
Zurück zum Sport. Nein.
Ich hatte ja mit Marian irgendwann mal die Theorie aufgestellt, dass Elon Musk ja quasi Tony Stark ist. Oder der real Tony Stark. So ein bisschen. Und jetzt hat er danach. Ja, wird er dem Ruf auch oder dem Gedanken gerecht, denn er hat Putin zum Boxkampf oder zum Kampf aufgefordert.
Ernsthaft? Boxkampf? So
So Kampf halt.
Er nur weil er 30 Jahre jünger ist. Ja, ich meine, Putin schaut nicht so fit aus, aber ich meine, man sollte so einen auch in die Tage gekommenen Agenten vielleicht nicht so hart unterschätzen.
Nee. Der hat doch den schwarzen Gürtel in Kibotu.
Nein, nicht mehr. Alles aberkannt.
Aberkannt?
Genau, die Skills sind gelöscht per Remote, ja. Ja, ich glaube schon, der kann mit dem kleinen Finger mehr tödliche Moves als jeder GSG-9-Kämpfer. Ich meine, der alter Geheimdienstmann. Ich glaube, der ist nicht so
also einfach Elon, wegzumachen.
Aber ich frage mich auch, was
macht vor kurzem, da? Als er noch auf Bären rumgeritten ist, hätte ich das unterschrieben.
Oder hat er nicht den Bären auch in den Schwitzkasten genommen und eine
Kopfnuss
verpasst? Aber Elon Musk nicht unterschätzen. Ne?
Er ist nicht mehr so gesund, der Dobby.
Der Dobby ist nicht mehr, aber auch Elon Putin. Musk sollte nicht unterschätzt werden. Der hat doch immer bestimmt irgendwelche Gadgets, so ein Elektroschockring oder so. Ne?
Mit Sicherheit holt er da die Iron Man Gadgets raus und vermöbelt ihn auf Strichen Faden.
Lässt sich so ein Laser, so ein Laserauge einsetzen und schneidet den dann einfach in Stücke.
Ja. Aber den Move habt ihr den Move verstanden, warum er so
die Ankündigung gemacht hat? Ich habe bloß von irgendeiner Wette gelesen, habe beschlossen, lese das jetzt einfach mal nicht und dann habe ich es in den Shownotes von dir wiedergefunden und dachte mir, ich lass mich jetzt mal von dir ins Bild setzen, was unsere Hörer wahrscheinlich auch gedacht haben.
Oh. Ja, war nur Randnotiz. Ich fand den Move einfach lustig.
Den
ja.
Herr Musk.
Der Musk, genau. Immer ein Kämpfer für Recht und Ordnung.
Und der Einsatz war die Ukraine, oder was? Wenn er gewinnt, geht Dobby aus der Ukraine raus und wenn er verliert, was dann? Dann ergeben sich die USA nach Russland, oder?
Litauen, Polen on top dazu. Kann Putin die wegsnacken.
Ja.
Ach stimmt, Georgi Moldau, ja, so die kleinen, alles snackable.
Alles faschistische Nazi-Staaten.
Ja.
Ja. Und schon sind wir mittendrin im Thema. Ja,
wirklich.
Mensch. Ja, gehen wir auch schnell durch. Ich konnte mich ja der ganzen Geschichte auch wirklich nicht entziehen und hab vielleicht auch ein bisschen zu viel mir Dinge angeguckt, die ich besser nicht gesehen oder gelesen hätte. Aber so das eine oder andere habe ich für euch nochmal mit rausgesucht, beziehungsweise ist es ganz interessant. Und zwar der Twitter-Account Radio Research Group ist, das sind wohl Mobilfunker und Leute, die sich mit Telekommunikation sehr gut auskennen, egal von klassischen oder Amateurfunk, Normalbündelfunk, Mobilfunk.
Hast du da ins Impressum geschaut? Bei denen? Steht da irgendwie geschäftsführender Gesellschafter Marian Häcke? Oder? Das hört sich verdammt danach an.
Ein guter Warrior. Ja? Aber Marian ist ja nicht auf Twitter, von daher konnte er leider die Stelle nicht antreten. Okay. Ja, also die haben sich so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, in dem Konflikt jetzt sich Bilder anzuschauen oder Aufnahmen anzuschauen, auf denen Kommunikationsequipment der Ukraine, der Russen zu sehen ist und nehmen das so ein bisschen auseinander, was das Zeug kann, was es nicht kann. Und kann man sich auch ein bisschen drin verlieren. Wir haben den Account in den Shownotes verlinkt, scrollt gerne mal durch. Ist ganz, ganz nett zu sehen. Auch die Theorien und Thesen, die da aufgestellt werden, ob jetzt ein LTE-5G-Modul, was in einem iPhone verbaut ist, schon von Anfang an durch China quasi verseucht ist oder nicht. Und ob ein Zelensky ein Pro iPhone 13 hat, nämlich ein für Staatsmänner gesichertes oder nicht, welche Mediamarkt-Funkgeräte gerade hier genutzt werden und warum andere Funkgeräte einen Lochstreifenleser haben. Alles ganz interessant, wenn man sich mal
angucken möchte. Dich hat's ziemlich tief in dieses Rabbit Hole reingezogen, oder?
Ja, brutal.
Junge.
Ich hatte keinen Bock mehr auf Corona, ich bin da einfach mal reingehüpft.
Okay.
Ja, aber es geht noch ein Stückchen tiefer an der Stelle.
Super.
Ja, das ist total super. DJ Aitro, kennt ihr ja alle, ne? Also die Hörerschaft.
Was heißt DJI? DJI?
DJI.
DJ ist der Disc-Jockey und I ist dann der Inverted-Disc-Jockey.
Das ist das nicht einfach nur das Brand?
Keine Ahnung. Hab ich den chinesischen Firmennamen
das ist einfach nur Brandname.
Oh, G-Drohnen.
DJI.
Ich hätte gerne einmal die G-Drohne mit Kamera.
Ja, Entschuldigung. Warte, ich komme aus der Türkei. Ich bin drohnenaffin.
Ja, ich glaube, die Türkei hat die größeren Kameraden, größeren Brüder von den DJI-Drohnen. Nee, lange Rede, kurzer Sinn. Die beide Seiten nutzen wohl auch normale Consumer-Produkte und Drohnen, um Stellungen aufzuklären, um ja sich einfach ein Lagebild von oben zu verschaffen. Und jetzt hat der ein oder andere ukrainische Drohnenpilot oder Drohnen Verwalter. Festgestellt, dass die Drohnensteuerungssoftware, mit der man dann mehrere Drohnen auch koordinieren kann, wohl nicht mehr so gut funktioniert wie vor Beginn des Konflikts. Es wird davon ausgegangen, dass die chinesische Regierung quasi über den halben Staatskonzern DJI da quasi nachgeholfen hat und mehr oder weniger Sperrzonen somit für ukrainische Drohnen geschaffen hat, was natürlich eigentlich nicht sein dürfte. DJI dementiert das Ganze auch natürlich, was sollen sie auch anderes tun? Die Frage ist halt, wo es da, also ne, welcher Seite kann man da Glauben schenken? Mit Vorsicht zu genießen, ich konnte es nicht hundertprozentig verifizieren, ob da jetzt was dran ist oder nicht, aber es zeigt aber, wie selbst Consumer-Produkte quasi damit mit reingenommen werden und auf welcher Ebene dieser Konflikt dann auch noch mitläuft. Gar nicht die Social-Media-Themen wie War Talk, TikTok und so weiter mit.
Ich habe das nachgegoogelt, also DJI ist tatsächlich der Firmenname.
Ja, klar.
Du würdest wahrscheinlich Prosumer-Geräte sagen, die kosten auch so knapp vierstellig, plus minus. Also ja. Sind jetzt nicht so wirklich so Mediamarkt-Style, sondern schon ein bisschen hochwertiger offensichtlich.
Ja, DJI Squad, das ist halt das, was du haben möchtest, wenn du eine Drohne, also eine sinnvolle Drohne.
Ach, okay.
Und die sind schon ziemlich leistungsfähig.
Okay.
Ja.
Und die werden natürlich, ja, okay. Puh.
Ja, und diese Sperrzonen waren eigentlich in der Vergangenheit gedacht, dass von vornherein ausgeschlossen werden kann, dass jetzt ein ambitionierter Hobby-Drohnenpilot mit seiner Drohne in Frankfurter Flughafen Luftraum quasi mal reinfliegt. Für solche Dinge waren die Sperrzonen eigentlich mal gedacht und als Hersteller hast du vielleicht ja die Möglichkeit, dann die ganze Ukraine zu einer Sperrzone zu erklären. Das ist so ein bisschen der Konsens daraus.
Okay. Jo. Das heißt also für beide Seiten eigentlich nichts Gutes. Das heißt, der Ukrainer kann es nicht für seine Verteidigung nutzen, aber genauso wenig der Russe, ja.
Der Russe wohl schon, weil andere Verwaltungs-Management-Geschichte der einzelnen Devices. Aber also wie gesagt, alles unbestätigt. Ich will mich da jetzt auch nicht zu weit aus dem Fenster reden. aber ja, es schaut nach einem Abuse der.
Das ist ja dann
der Software halt einfach aus.
Das gleiche System, was Kaspersky gerade theoretisch vorgeworfen wird, ne? Weil die Software an sich ist unbeheblich, nur es könnte sein, dass im Hintergrund Server entsprechend manipuliert werden, für die das Unternehmen überhaupt nichts kann und die ihre Software dann gefährlich machen, stimmt ja nicht, aber an Wirkungsgrad verlieren lassen könnten.
Ja, die einfach nur, du baust eine Backdoor oder kriegst eine Backdoor reingeschoben über ein Stück Software, was eigentlich ja der Sicherheitszutritt nicht sein sollte. Von daher ist der doppelt perfide, ja, der Gedankenansatz. Aber zu dem, Virenscanner-Thema kommen wir später.
Ich denke mal, die Zeit könnte uns, darum habe ich es jetzt kurz aufgeworfen, aus dem passt es gerade.
Okay.
Okay, also ich meine, Leute, das ist halt auf so vielen Ebenen verrückt, was wir da gerade sehen, dass mir das Hirn blutet.
Ja.
Und da sind die Drohnen jetzt wirklich so eigentlich ein kleiner Lächler in dem Ganzen.
Ja, das war ja auch der Grund, warum ich es
lächeln mal wieder
hab. Aber alles sehr, 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 sehr schwierig, was da los ist. Ja, Belkan, du als alter Krypto-Fan und NFT-Versteher. Mhm. ich hätte da noch eine andere Anlegeart oder eine andere Anlage für dich hier vor ein paar Tagen gehabt. Leider ist jetzt der Preis durch die Decke gegangen, aber ja, scheiß dir auf Bitcoin-Erträge, wenn du vor ein paar Tagen in Nickel investiert hattest.
Nickel? Nickel?
Ja, in Nickel, also Nickel, wie du für Nickel Cadmium-Akkus Energiespeicher brauchst.
Ich dachte, du redest von Musik.
Nickelback?
Das Nickel, was immer back, zurückkommt, oder? Genau.
Nickelback. Ja, nee, es geht wirklich um das.
So ist das, das knapp Metall. Geworden, oder?
Und, da kamen paar Dinge zusammen, die für den ein oder anderen Shortseller einen sehr unschönen Ausgang
hatten. War wieder der Shortseller.
Denn ein paar der Shortseller, der Gemeine, haben wohl ein paar Leute auf fallende Nickelkurse gesetzt, hatten aber scheinbar nicht auf der Uhr gehabt, oder es ging dann alles zu schnell, dass aufgrund der geopolitischen Lage natürlich eine Verknappung des Rohstoffs da ist und der Preis somit nicht nach unten, sondern eher nach oben gegangen ist, was dann wieder zur Folge hatte, dass die Shortseller ihren Verpflichtungen nachkommen mussten und Geld reinbuttern mussten in das ganze Ding. Was dann wieder zu einer großen Preissteigerung geführt hat und somit kam da ein exponentieller Kursanstieg zustande von durchschnittlich knapp 20.000 Euro pro Tonne noch vor einer Woche, jetzt zu 100.000 Euro pro Tonne. Einfach mal verfünffacht. Und natürlich, auf der einen Seite werden jetzt ein paar Leute sehr reich, auf der anderen Seite werden ein paar Leute sehr arm.
Das ewige Spiel.
Aber ja, no risk, no fun, wie zu
glücklich ist der jetzt teilweise wirklich noch in Rohstoffe investiert. Auch wenn es so an manchen Stellen aussichtslos scheint, passiert das immer wieder mal. Da musst du wirklich den richtigen Riecher haben oder mitten inside sein, dass du das verstehst. Aber das ist schon extrem. Bei Rohstoffen sieht man das nicht so krass, dass eine Kurve so einen Step macht. Das ist eine Candle, da träumt jeder Krypto von.
Das ist eine Candle, da träumt jeder Krypto von. Oh, Junge.
Da kam halt mal alles zusammen, ne? Und dann kriegt das eine Eigendynamik, die sich nicht mehr kontrollieren lässt. Aber auch das nur.
Steht da was von prozentualer, exponentieller haben Sie da Zahlen? Weil die Grafik ist ja der Wahnsinn. Also die Candle, entschuldige.
Die Candle in der Grafik?
Candle. Ja, aber die Grafik sagt ja doch alle Zahlen. Und, Wachstum von 20.000 auf 100.000, Faktor 5.
Innerhalb von 2-3 Tagen.
Ja.
Also ich hätte jetzt eher eigentlich in Speiseöl investiert, aber Nickel ist auch nicht schlecht.
Das kommt morgen. Ja, das kommt morgen. Und nicht in den Tank kippen.
Mach das nicht. Nicht, ja, ich fange jetzt nämlich auch wirklich alles an, in Liter Sprit umzurechnen. Ey, das ist furchtbar.
die neue Währung.
Böhmermann hat heute getwittert, dass er sein Steak jetzt bloß noch in Diesel anbrät, weil das ist deutlich billiger als das Speiseöl.
Ja.
Aber es ist echt so.
Traurig.
Also ich sehe schon wieder leere Supermarktregale, gell?
Ja, es ist jetzt schon Realität, absolut. Habe ich heute noch.
Also es ist, aber mal ganz ehrlich, es ist jetzt die letzten Jahre, das letzte Jahr ist es mir immer wieder aufgefallen, dass wir von unserem extremen Wohlfühlfaktor so leichte Abstriche machen könnten. Also die Regale waren auch nicht erst in den letzten 2-3 Wochen, sondern auch davor schon immer wieder mal teilweise nicht bis wenig gefüllt.
Ja.
Also hatten wir schon durchaus während der Pandemie, wie soll ich das jetzt formulieren? Aber es gab schon weniger Auswahl als vorher. Vielleicht ist das die beste Formulierung.
Ja, ich weiß nicht, ein Verschwörer jetzt würde jetzt sagen, man hat uns vorbereitet auf, also peu à peu vorbereitet auf das, was jetzt noch kommt, Fragezeichen. Ich will jetzt natürlich keine Verschwörungstheorie jetzt in unserer Hörerschaft irgendwie herauskitzeln oder rein rausprovozieren. Aber es ist wahr, ich habe vor Corona einfach nie die Experience gemacht, dass irgendwas nicht da war.
Never. Da gewesen sein könnte, ja genau. Ja. Und
ja.
Und auch wenn, also ich jetzt mal nach dem Klopapier-Gate hat sich's ja wieder normalisiert, aber es war trotzdem nicht so, dass die Regale in der Opulenz gefüllt waren wie vor der Pandemie. Also so ein bisschen merkt man es schon. Also es soll jetzt ja überhaupt.
Der Mensch hat sich auch, also ich berichte jetzt von einer Person, die in einem Supermarkt arbeitet oder einem Discounter arbeitet und da die Filiale leitet. Und diese Person sagt mir halt auch, da hat sich echt tierisch was geändert. Die Leute kaufen wie verrückt seit Corona. Und
also hamstern einfach mal auf blöd.
Ja, ich weiß nicht, ob die hamstern oder einfach mehr konsumieren. In der ist ja auch so, dass die Leute auch Ersatzhandlungen zu ihren Reisen, die sie nicht mehr unternehmen können und irgendwelchen anderen Dingen, die kaufen sich da alles weg und dementsprechend sind die auch ein bisschen von der Idee weggegangen, Sachen zu rabattieren. Also es gibt jetzt viel weniger Aktionen, viel weniger.
Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber das ist ein crazy Move. Ja, wahrscheinlich hast du recht.
Ja, also viel weniger Sonderpreise, viel weniger so Aktionen oder so. Es wird eh alles verkauft und so hat sich das dahingehend entwickelt.
Ja, für was auch einen Rabatt geben, für was sich eh verkauft, da gab es einen Euro mehr oder weniger kostet.
Die Leute sind zufrieden, wenn sie was bekommen, so nach dem Motto.
Kickt da auch die FOMO ran.
Rein. So ein bisschen Flashback in Zonenzeiten kickt da rein und das ist ganz schön gefährlich, ja, wenn man sowas in Deutschland erstmal in Gang bringt, finde ich. Also das, ja, wenn jetzt irgendwie...
Ja, die Kunst der strategischen Verknappung.
Ja, Leute, das ist ein Spiel mit dem Feuer. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht ist in der Hinsicht oder ob die wirklich Probleme haben dauernd mit ihrer Supply Chain, was durch...
Die Verpackungsmaterialien, Bäckern, ich glaube, irgendwo gelesen zu haben, dass für einen Großteil der nicht vorhandenen Ware in Regalen momentan durch Verpackungsproblematiken.
Ja, und dann gehen die Leute wahrscheinlich auch tendenziell weniger extern essen, konsumieren mehr zu Hause, brauchen dann dafür natürlich auch mehr Lebensmittel daheim.
Ja. Ja, und halt die Hamsterer sind halt unterwegs, ne? Also die gleiche Person berichtet auch, dass immer wieder Leute darauf hingewiesen werden müssen, in vernünftigen Maßen einzukaufen, ja. Und dann gibt es halt die Superschlauen, das sind dann meistens Oldies, ja, also ältere Herrschaften, also ältere Menschen, die dann halt jeden Tag kommen und sich dann 3 Toilettenpapiere kaufen.
Und ja, aber bei denen verstehe ich es auch noch, weil die haben teilweise wahrscheinlich wirklich Krieg und Nachkriegszeit erlebt, dass bei denen jetzt die Glocken lauter läuten als bei einem
Puma-Ehepaar. Ist das Erste, woran du denkst, ist dann Scheiß aus Papier für dich irgendwie einzuhamstern?
Naja, ich meine, du musst ja mal gucken. Es gibt ja auch nicht mal meine Tageszeitung, die du alternativ nutzen könntest. Oder hast du schon mal versucht, dir mit dem iPad einen Arsch abzuwischen?
Gibt's dafür keine App?
Nö, da gebe ich mir den Euro für ein Bild aus.
Ja, eine grundsolide Investition, Leute. Kauft die Bild.
Ja, als Klopapier einmal.
Ja, Verwendung. Ja.
Du finanzierst trotzdem so einen Verlag, der, denen ist doch wurscht, ob du es liest oder was du damit machst, Papierflieger oder, ne? Ja. Hauptsache, die Auflage stimmt.
Da gibt's ja mittlerweile auch nette Studien, beziehungsweise gibt auch auf YouTube lustige Videos, wo Zeitraffer einfach mal Regale gefilmt haben, um zu dokumentieren, wie so ein vergriffenes Regal dann wirklich vergriffen wird. Weil die Leute denken, oh, wenn da noch ein Zettel dran hängt, bitte nur eine Flasche pro Person, ja, dann nimmst du halt jedes Mal, wenn du einkaufen bist, eine Flasche mit, weil du Angst hast, zu kurz.
Boah, ist das perfide, ey. Dafür kommen so die krass, Hölle für 30 Cent, weißt du? Also pro Kauf.
Ja, aber viele können sich dagegen gar nicht wehren. Das sind dann die Impulskäufe und so, oh nee, nehme ich jetzt mit,
weil morgen. Ja, und in dem Moment, wo da steht, nur handelsübliche Mengen, so bitte nicht mehr als 3 Flaschen Öl, dann kannst du sicher sein, dass jeder, der vielleicht eine gekauft hätte oder gar keine, auf jeden Fall mal 3 mitnimmt.
Drei nimmt. Genau, da kriegt die FOMO dann wieder rein.
Wie bei QVC früher, ne? Wenn oben der Counter von den Produkten abläuft.
Nur noch 3000 Stück. Oh, genau. Jetzt ist alles weg.
Okay, am nächsten Tag wieder nur noch 3000 Stück.
Ja, komplett Themenwechsel. Ich war überrascht. Ich dachte, ich wollte auf YouTube und dachte, ich bin auf Amazon Prime oder Netflix gelandet. Wusstet ihr, dass man auf YouTube jetzt Filme leihen kann?
Ah, das habe ich schon mal mitbekommen. Ja, ja. Das kann man.
Ich habe das komplett an mir vorbeigefahren. Ich war überrascht, als mir auf einmal willst du John Wick gucken und kaufen angeboten wurde. I don't know.
Kaufen? Wie kann ich denn einen YouTube-Film kaufen? Lade ich den als MP3 runter oder als MP3 wohl noch weniger?
Nee, du hast
den mit deinem angemeldeten Profil halt immer wieder
gucken. Das ist die Printen-Edition ist dann ja auch
als MP3 bringt es echt
in Braille-Schrift.
Ja. Nee, kannst du halt praktisch.
Du hast ja in deinem.
Du kannst immer wieder draufschalten und hast dann halt Zugriff auf diesen Film, wenn du eingeloggt bist. Ja,
so habe ich das verstanden. Okay. Ja. Aber krass, dass halt YouTube auch noch mitmischt, ist ja nicht so, das ist schon nicht schon genug.
Bin da auch zufällig drauf gestoßen. Ich habe mal bei Google gesucht nach einem Film und irgendwie habe ich, das war Titan AE. Es ist so ein Animationsfilm, den ich gerne geguckt habe als Jugendlicher noch. Und da habe ich gesagt, ja, wer streamt das Ding eigentlich? Ne? Und dann habe ich gesehen, dass es bei YouTube halt auch zu kaufen gibt. Und das war so das erste Mal, wo ich da drauf gestoßen bin. Aber habe es nie in Anspruch genommen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich habe das bis heute Morgen nicht gesehen. Und ich kenne ja nochmal meine ich sag, For You-Page auf YouTube, ja. Und das war dann doch sehr prominent, als zweiter großer Block war diese Kauf- und Leih-Kategorie, wo ich mir dachte, okay, interessant, ja, dass die da jetzt auch mit Eiern waren, auch ein Stück vom Kuchen.
Vom Stream. Aber die beziehen sich bloß auf bestehende Angebote. Ja, da wahrscheinlich können wir es aussitzen, bis dann selbstproduzierte YouTube-Serien auftauchen.
Ja. Wir sind gespannt.
Ja, Carsten, warst du das nicht, der gesagt hat, dass...
Ja.
Ah ja, genau, das war Cobra, ne? Cobra Kai, hier der Spin-Off von Karate Kid, was erst auf YouTube irgendwie beliebt wurde und dann den Weg nach Netflix geschafft hat.
Ja, genau, für Staffel 2 und 3 dann. Mhm. Cobra Kai. Ja, du, ich meine, die tun alle das Gleiche. Und ja... Also an der Stelle, ich glaube, Heiko, du hast Kampf der Unternehmen letzte Woche nochmal empfohlen. Da sind jetzt mittlerweile alle 8 Episoden der Streaming-Giganten verfügbar. Also kann man jetzt ab sofort schön durchbingen, durchhören. Super spannend. In erster Linie Netflix gegen HBO, gegen Disney Plus, gegen hast du nicht gesehen, wie sich das entwickelt hat, wie das Geschäftsmodell wächst und jetzt... Ja, ist klar, möchte YouTube seine Bestandshörer da natürlich auch irgendwie aufschalten, abzocken, oder zumindest profitieren davon.
Dem Kunde die Möglichkeit geben, Geld auszugeben.
Schön formuliert, du alte Marketing-Hyäne, du.
Ja.
Ja. Ja.
Jo, so ist das jetzt auch YouTube mit im
Game. Aber wenn wir davon schon reden, Stichwort Eigenproduktion. Wir freuen uns auf den 3. Juni, oder? Tun wir doch.
Ja, Mensch Carsten, was ist denn am 3. Juni? Hat da jemand Geburtstag?
Fast genauso schön. Am 3. Juni startet die dritte Staffel von The Boys.
Oh, das Leben hat wieder einen Sinn. Hey, serienmäßig muss ich sagen, The Boys, ich finde es ziemlich cool, wenn es auch ein bisschen schräg ist.
Es ist ein bisschen schräg, skurril, over the top. Wir haben uns vor der Aufnahme nochmal zu dritt den brandneuen Trailer zur dritten Staffel angeguckt Und es war ein Heidenspaß, euch beiden zuzuschauen, weil ich kannte den ja vorher schon. Aber es war wirklich so erst so nüchtern, normal, ich will nicht sagen gelangweilt. Und dann auf einmal fängt der eine an zu lachen, dann der nächste. Und man konnte halt genau sehen, mit welchem zeitlichen Abstand ihr den Trailer gestartet habt oder an der gleichen Stelle. Aber zuerst fühlen die Unterkiefer runter und so, was, ernsthaft? Und dann lachen und ist schon gut gemacht, ne? Mhm.
Ja, definitiv. Ja.
Ja. Müssen wir noch erzählen, was The Boys überhaupt ist? Vielleicht ganz, ganz kurz zusammengefasst für alle, die es noch nicht gesehen haben. Ist eine Comic-Verfilmung und handelt eigentlich von Anti-Superhelden. Also die Welt wird beherrscht von 7 guten Superhelden, die eigentlich, stellt sich dann raus, gar nicht nur gut sind, sondern von einem bösen, von größeren Mächten natürlich gesteuert werden.
Von einem Konzern.
Das ja, Geld. Böse Mächte.
Das böse Mächte halt. Geld, ja.
The evil inside.
Und auf der anderen Seite gruppiert sich dann natürlich die Gegenbewegung, die Boys, die dem Schindluder dieser unlauteren Superhelden natürlich ein Ende setzen wollen. Und ja, die Serie ist also nichts, was ihr mit euren jungen Kindern gucken solltet. Also schaut erstmal alleine rein, vielleicht auch eher so später abends. Aber es unglaublich witzig und gleichzeitig skurril, aber eben auch sehr, sehr splatterig. Und was habe ich vergessen? Blut. Sag ihr mal was.
Blut.
Am Puls der Zeit, so sehr am Puls der Zeit, wie es sein kann. Denn auch die schön rausgearbeitet bei der Serie, finde ich halt auch, wie sich die vermeintlichen Superhelden ja den sozialen Netzwerken und generell Social Media einfrissen, wie sich das zum Nutzen machen und dass es auch für die Superhelden am Ende vom Tag nur um Likes und Reviews und 5-Star-Ratings geht.
Ja.
Ja, das ist so bisschen der...
Wenn du dann siehst, wie die Hilfaktionen eigentlich nur geskriptet und im Studio aufgenommen worden sind.
Was die Superhelden oder die Anti-Superhelden ja schon wieder menschlich macht, oder?
Ja, das ist ja gerade, also in der aktuellen Folge, ich habe heute irgendwas gelesen drüber, anscheinend sind Ted Cruz Wahlplakate. Ted Cruz hat sich wohl negativ über die Serie geäußert, was die Serienmacher dann dazu bewogen hat, Ted Cruz in die dritte Staffel eben mit einzubauen als US-Präsidentschaftskandidat. Cool. Also so sehr am Puls der Zeit.
Ja, das ist doch gut. Das ist doch schick. Ja, cool, da freuen wir uns. Also das ist echt, echt nice. Die zweite Staffel war auch sehr, sehr schnell weggebinged, muss ich sagen, ja.
Sehr kurzweilig. Ja. Auch wenn sie einen hier und da ratlos zurücklässt, aber ich glaube, das ist Programm. Das soll so sein. Und das ist auch gut so.
Teil des Konzepts, glaube ich, auch. Aber ja, ist nice, freue ich mich. Wir sind eigentlich schon am Ende. Aber einen habe ich noch. Wo wir bei Serien sind. Und zwar auch eine Amazon-Produktion. Hatten, ich glaube, vor drei, vier Jahren schon mal kurz drüber geredet. Upload heißt die Produktion oder die Serie. Ist
irgendwas bimmelt da.
Ja, ist quasi. Man hat die Möglichkeit, auch ein paar Tage in der Zukunft, die Möglichkeit, bevor man stirbt, sich quasi in eine virtuelle Welt oder eine digitale Welt hochladen zu lassen, sodass der Geist nicht stirbt. Und das Ganze ist dann natürlich ein bisschen auf die Spitze gebracht, ne, dass du in deiner Upload-Welt oder geuploadet quasi dein theoretisch ganz normales Leben führen kannst, aber halt als digitale Erscheinung mit allem, was dazu gehört. Aber die hat.
Du bist also quasi im Metaverse.
Du bist im Metaverse und aber auch da ist nichts umsonst und alles kostet Geld und reich gegen arm und die Ausbeutung der Armen und die sozialen Komponenten, die bei so einer Konstellation dann natürlich auch zu Konflikten führen, sind sehr, sehr, sehr witzig und sehr schön gemacht. Die erste Staffel ist, glaube ich, ein Jahr alt. Und jetzt vor ein paar Tagen kam die zweite Staffel raus, wo ich, auch nett, sehr snackable, aber gefühlt haben sie an jeder Folge nochmal 5 Minuten weggekürzt, beziehungsweise einfach kürzer gemacht, um die Anzahl der Folgen zu strecken. Wir haben gefühlt alle nur eine halbe Stunde und nach 7 Folgen mit einem ganz komischen Ende war es rum. Also das war so sehr, sehr strange, aber bis dahin sehr unterhaltsam auch. Kann ich nur empfehlen, Abhört, die zwei Serien, Staffeln kann man sich gut hintereinander angucken, ist auch sehr, sehr kurzweilig und recht unterhaltsam.
Ja. Okay.
Und mal was,
das
was
ohne ein bisschen Krieg und Gewalt. Okay. Habt ihr Altered Carbon mal gesehen? Das ist so ein bisschen die ähnliche Geschichte, aber anders, weil da kannst du dann die Seele, den Geist in einen neuen Körper reinladen. Okay. Und weißt du halt nie. Und auf die Weise so eine quasi Unsterblichkeit erreichen, ist aber was anders.
Oh, das ist ja an der Stelle auch nicht. Black Mirror-Style auch irgendwo, ne? Am Ende.
Ja, kenne ich nicht, aber ja, wahrscheinlich. Ja.
Gut. Dann.
Ja, ich habe auch noch einen kleinen, eine kleine Movie-Recommendation an unsere Zuhörerschaft. Jetzt nichts Neues, also es läuft auf Netflix bereits und ich bin auch darauf gestoßen, weil mein Sohn diesen Film absolut toll findet. Und es ist ein Computeranimationsfilm aus dem Jahr 2021 und für einen Oscar nominiert im Jahre 2022, also dieses Jahr für einen Oscar nominiert. Und zwar ist es ein, der Film heißt Die Mitchells gegen die Maschinen. Originaltitel ist The Mitchells vs. The Machines. Und da geht es eigentlich darum, also dass eine junge Hobbyfilmemacherin eingeschult werden soll in eine Filmschule in Kalifornien und ein bisschen gelangweilt ist von ihrem Zuhause und ihrer Umgebung. Die Eltern sind so ein bisschen oldschool und ihr geht alles irgendwie auf die Nerven und so weiter. Und freut sich schon tierisch auf diese Filmschule, weil sie dann endlich Gleichgesinnte irgendwo kennenlernen wird. Und ja, eigentlich sollte sie dann, passiert das dann so, dass während sie praktisch dann zur Schule gebracht wird, also zu dieser Filmschule gebracht wird, ein ja Steve Jobs-esker Creator eine künstliche Intelligenz startet, um die in so einer Art Keynote irgendwie den Leuten zu präsentieren, gerät dann außer Kontrolle. Und ja, während der Fahrt zu dieser Uni passiert dann die Roboterapokalypse. Und ich muss dazu sagen, es ist ein Film.
Ist aber nicht für, zu spoilern,
gell? Ab 6 Jahren. Aber da sind wirklich auch für Eltern ziemlich viele hier Gags auch dabei, die super, super cool gemacht sind. Und der Film ist super kurzweilig, obwohl er 2 Stunden geht. Und ja, als ich dann mit meinem Sohn gleich zusammen den Film hier mal angeguckt habe, habe ich gesagt, wow, also das ist ein Film, den kann man auf jeden Fall echt gucken und auch weiter empfehlen. Also, wenn ihr da 2 Stunden Slot habt, dann Die Mitchells gegen die Maschinenleute. Von mir eine Recommendation.
Cool, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Kannte ich auch noch nicht.
Nee, witzig, gell? Habe ich auch noch nie gehört von, aber der Trailer ist sehr, macht Spaß.
Macht Lust auf den ganzen Film, ja. Ist aber manchmal vielleicht ganz gut, auch was zum Lachen und zum Schmunzeln anzuschauen, statt immer nur ernste Absolut. Themen zu wälzen, ne?
Ja, und genau, schaut maximal die Tagesschau und begebt euch nicht in Rabbit Holes, liebe Hörer und Hörerinnen, weil ihr seht ja, was rauskommt, nichts Gutes.
Okay, ja, habe ich verstanden. Ich werde nur Comics fürs nächste Mal vorbereiten, Carsten.
Keine ernsten Themen, wir wollen ein bisschen Realitätsflucht betreiben.
Oh, ja.
Und chillen.
Und chillen. Ja. Netflix und chillen. Nein, das war was anderes. Nicht mit euch.
Netflix und chill war was anderes. Ja.
Alright, ihr Lieben. Dann sage ich mal danke für eure Zeit. Und bis die Tage.
Ich freue mich auf die nächste Aufnahme. Bis bald.
Bleibt gesund, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.
Das war der Gadgetfunk. Vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, ihr hattet ähnlich viel Spaß mit der aktuellen Folge, wie wir das gehabt haben. Wenn ihr uns noch einen kleinen Gefallen tun wollt, dann hinterlasst doch gerne ein paar Sternewertungen bei iTunes, Spotify oder anderen Podcast-Plattformen. Der Gadgetfunk ist eine Produktion der Gadgetfunk Studios. Redaktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Produktion Heiko Mempel, Carsten Kunert und Marian Hecke. Ton und Schnitt, Heiko Mempel. Also, ja, quasi fast immer. Neue Folgen gibt es dann auch fast immer mittwochs. Und zwar überall da, wo es gute Podcasts gibt. Und jetzt lasst es euch gut gehen und bis bald. Servus und Pfiat sein.
Oh, wow. Das war